In dieser Folge von Inside MHH spreche ich über Geburten und Hebammen und Mythen rund um die Geburt. Ich gestehe, als kinderloser Mann ist das ein Thema, bei dem ich mich ziemlich unsicher fühle. Denn ich weiß nicht, wie sich eine Frau oder Zu- und Angehörige während der Schwangerschaft und während der Geburt fühlen. Was weiß ich davon, was alles zu einer Geburt gehört und wie man Vorurteilen, Mythen und dem Fakt begegnet, dass zwischen 30% und 40% aller Mütter sagen, dass sie unter der Geburt mit Entscheidungen und Eingriffen konfrontiert wurden, mit denen sie nicht einverstanden waren. Wie begleitet man Menschen, die sich auf den schönsten Tag in ihrem Leben freuen? Und wie begegnet man den Herausforderungen an einen Beruf, bei dem es nicht nur medizinische, sondern auch um emotionale Herausforderungen geht? Darüber habe ich mit Halina Huppertz gesprochen. Seit 30 Jahren ist sie in der Geburtshilfe tätig. Als leitende Hebamme in der MHH ist sie Teil des Teams, das allein 2024 geholfen hat, 2772 Kinder zur Welt zu bringen. Damit gehört die MHH zu den größten Geburtshäusern Norddeutschlands. Und ihr seid bei Inside MHH mit dabei.
Fast 4000 Studierende, mehr als 10.000 Beschäftigte, jeden Tag Tausende von PatientInnen. Die Medizinische Hochschule Hannover ist eine kleine Stadt in der Stadt. Wie funktioniert das Zusammenspiel auf dem Campus? Inside MHH nimmt euch mit zu dem Ort, an dem die Medizin zu Hause ist.
Hallo Halina, danke, dass du heute bei uns bei Inside MHH bist. Halina, du bist leitende Hebamme in der MHH und ich glaube seit über 15 Jahren. Ich habe keine Kinder. Meine Partnerin und ich, wir werden wahrscheinlich auch keine mehr kriegen. Deswegen ist dieses Erlebnis Kreißsaal für mich nicht so etwas, wo ich Erfahrung drin habe. Deswegen ist das Thema, über das wir sprechen, nämlich Hebammen, Geburt, für mich so ein bisschen etwas, wo ich nicht so weiß, wie das geht. Wie würdest du, wenn du jemandem deinen Job erklärst oder wie du arbeitest, dieses Gefühl, eine Geburt zu begleiten, eigentlich erklären?
Vielen Dank für die nette Begrüßung, Rolf. Es ist schade, dass du keine Kinder hast und das Ganze nicht verstehen kannst, aber ich versuche es dir zu erklären. Für mich persönlich ist die Begleitung einer Gebärde unter der Geburt immer noch ein, ich würde sagen, emotionales, ein einzigartiges und ein erfüllendes Erlebnis. Das werdende Elternpaar unter der Geburt zu begleiten, ist eine besondere Betreuung und Unterstützung, weil wir sind wahrscheinlich dabei, während sie den größten Erlebnis praktisch ihres Lebens erleben. Und für mich hat die Geburt des Kindes, das bei der Geburt eines neuen Lebens, eine große Bedeutung. Und das war auch der Grund damals, warum ich Hebamme werden wollte.
Ich habe mal geguckt. Allein im letzten Jahr sind 2772 Geburten passiert, alleine in der MHH. Die Medizinische Hochschule ist nun nicht das einzige Krankenhaus in Hannover, wo man ein Kind kriegen kann. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, davor ja auch. Wenn ich das jetzt mal bei dir hochrechne, dann kommt ja immer dann auch die Frage an Hebammen, wie vielen Kindern hast du schon geholfen, auf die Welt zu kommen? Das kannst du gar nicht sagen.
Man kann das gar nicht sagen. Also gerade als leitende Hebamme ist dann eben auch, eine andere Schwergewichtung eben auf andere Tätigkeiten, organisatorische Tätigkeiten. Deswegen in den letzten Jahren bin ich da von dem aktiven Leben im Kreißsaal, von der aktiven Arbeit im Kreißsaal ein bisschen zurückgetreten, mache aber immer noch regelmäßig Dienste, übernehme auch gerne Dienste, wenn die Kollegen krank sind. Und in meinen ersten Jahren, man hört irgendwann auf, nach der 1000. Geburt zu zählen. Und
also es sind deutlich über 1000.
Auf jeden Fall, ja.
Die Frage, die mich da noch stellt, du hast gesprochen, du bzw. die Kolleginnen oder die Menschen, die in der Geburtshilfe arbeiten, egal ob das jetzt eine Hebamme ist, ob das vielleicht in einem ärztlichen Beruf ist oder Leute, die dort unterstützen, das gibt ja trotzdem Momente, wo man sagt, hey, das bleibt hängen. Gibt es das bei dir auch oder ist eine Geburt irgendwann wie die andere, obwohl es ja für die Leute, die das Kind kriegen, ja dieser einzigartige Moment ist? Gibt es sowas?
Alle Momente sind einzigartig. Also klar, man hat viele Momente. Also ich erinnere mich an ganz viele Momente, die mir sehr besonders hängen geblieben sind. Habe seit ein paar Jahren zusammen mit einem der Ärzte aus der Geburtshilfe bieten wir eine besondere Sprechstunde an. Und zwar für Elternpaare oder auch für die Gebärenden, die vorgeburtsliches Gespräch brauchen oder auch Reflexion nach der Geburt, wenn die Geburt nicht so genau so nach deren Vorstellungen gelaufen ist. Und ich kann mich besonders an eine Frau erinnern, die nicht bei uns das erste Kind bekommen hat und hat leider im Wochenbett Depressionen entwickelt und war nicht bereit, sich nochmal eine Spontangeburt zu stellen und wollte unbedingt einen Kaiserschnitt. Und die ist dann zu uns gekommen, in unserer Sprechstunde wurde sie aufgenommen und dann auch an mich weitergeleitet, eben für die besondere Betreuung. Und ich habe erstmal zweimal mit ihr alleine gesprochen, dann haben wir den Ehemann mit integriert, auch noch in die weiteren Gespräche. Und sie hat dann ein paar Wochen später tatsächlich das Kind auf dem spontanen Wege bekommen und hat sich wirklich selbst gefeiert und war froh, dass sie über ihre Ängste und Bedenken offen gesprochen hat, weil somit konnte sie ein positives Geburtserlebnis nochmal durchleben, welches ihr Leben und auch sich verändert hat und sich positiv auf jeden Fall auf die erste Geburt noch ausgewirkt hat. Und sie konnte es besser verarbeiten. Und das sind so Momente, die bleiben hängen.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn im Vorfeld dieses Podcasts, ich habe gesagt, ich habe keine Kinder, aber ich habe mich natürlich mit Personen, mit Frauen unterhalten, die Kinder haben. Und ich habe sie gefragt, wie war das denn mit der Geburt? Und wenn man sich mal umschaut, wenn man sich mal informiert, dann hat man heutzutage oftmals das Gefühl, dass dieser Moment, dass die Geburt eigentlich das Schönste ist, im Nachhinein von vielen Frauen durchaus auch kritisch gesehen wird. Ich habe mal gelesen, dass es Studien gibt, wonach 30-40% aller Gebärenden sagen, das sind Dinge vorgefallen, da war ich nicht mit einverstanden. Da hatte ich das Gefühl, ich habe keine Kontrolle mehr oder dort wurden Sachen mit mir gemacht, die ich nicht verstanden habe. Du hast gerade von einem ganz wichtigen Gespräch erzählt, nämlich Vertrauen schaffen, werdende Mütter und deren Angehörige zu informieren, was passiert da eigentlich genau, weil ich glaube, diese Mythen, die es um die Geburt gibt, obwohl wir doch in einer total aufgeklärten Gesellschaft leben, obwohl wir so viel sehen, vielleicht auch die falschen Dinge sehen. Man hat das Gefühl, wenn man heutzutage im Fernsehen eine Geburt sieht, das ist alles ganz happy und das geht auf jeden Fall immer toll und innerhalb von einen halben Tag nach der Geburt bin ich perfekt geschminkt und das Kind gewartet. Also ja, verstehst du, was ich meine? Also lass uns mal auf diesen Fakt des Vertrauens kommen. Wie wichtig ist dieses Gefühl des Vertrauens zwischen einer Hebamme und einer Gebärdenden und umgekehrt und auch den Angehörigen? Wie schafft ihr das?
Das Vertrauen ist, spielt eine sehr große Rolle. Es ist entscheidend eben für ein positives Geburtserlebnis. Wir Hebammen sind die Vertrauenspersonen für die Gebärden und werden Eltern und wir schaffen Räume, die auf jeden Fall auf mit medizinischer Fachkompetenz und emotionaler Unterstützung der Frau Sicherheit vermitteln, die Frau unterstützen. Und dabei ist aber auch wichtig eine Kommunikation und Empathie.
Kann man das lernen oder muss man das haben? Wie schafft ihr das? Also es kann ja durchaus auch mal sein, dass ich eine Vorstellung habe, als jemand ein Kind kriegt, so muss das laufen. Vielleicht war ich auch in einem Geburtsvorbereitungskurs und ich komme dann hin und dann habe ich auf einmal das Gefühl, die Dinge laufen nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nun könnte ich mir vorstellen, dass eine Geburt für die Person, die dort dieses Kind kriegt, ja auch eine Extremsituation ist. Das ist vielleicht beeinflusst mit Schmerzen, das ist beeinflusst mit einer psychischen Ausnahmesituation, das ist vielleicht auch verknüpft mit Ängsten. Wie schafft ihr es? Du hattest das angesprochen, ganz, ganz wichtig in der MAH, auch woanders gibt es eben eine Anlaufstelle, vorher, aber auch nachher darüber zu sprechen. Wie ist das wirklich ein ganz, ganz elementarer Punkt, auch im Geburtsablauf, auch wenn es nur ein Gespräch ist?
Es ist tatsächlich sehr wichtig, schon vor der Geburt. Es wäre schön, wenn man auf jeden Fall die Schwangeren schon vor der Geburt kennenlernen könnte, aber es ist nicht immer der Fall. Und auf jeden Fall unter der Geburt, gerade wenn man die Patienten in Empfang nimmt, wenn man sie kennenlernt. Und auch während der gesamten Geburt ist es wichtig, eine offene und ehrliche Kommunikation zu betreiben, auf alle Fragen, Bedenken dieser Frau einzugehen, ihr Mut machen, sie aufzuklären, sie zu informieren, sie mit einbeziehen in die Geburt und in den Geburtsverlauf. Wenn die Gebärden gut informiert sind, wenn sie keine Ängste haben, dann ist auf jeden Fall eine tolle Vertrauensbasis da. Und die ermöglicht auch die Schmerzlinderung. Frauen, die sich gut betreut fühlen. Die brauchen, ist nachgewiesen, weniger Medikamente, weil sie eben durch uns Personal, also Hebammen und Ärzte, sehr gut unterstützt, beraten und betreut werden.
Das heißt, du würdest also sagen, dass wenn Personen, die vor der Schwangerschaft stehen, sondern vor einer Geburt stehen, im Vorfeld, wenn sie sagen, ich möchte das in der medizinischen Hochschule, sich einfach auch mal informieren, auch aktiv das Gespräch suchen, aktiv so eine Sprechstunde hingehen, das findest du enorm wichtig. Da wird auch keiner abgewiesen, ne? wenn der Wunsch da ist.
Absolut richtig. Also wir würden auf jeden Fall jede Patientin oder jede Frau, die bei uns entbinden möchte, ein Gespräch anbieten. Nicht alle melden sich und viele kommen einfach so zur Geburt, was uns auch sehr freut oder erfreut. Und da muss man gucken innerhalb der kurzen Zeit, dass man auch die Vertrauensbasis herstellt.
Ein Punkt, ich will nicht so viel drauf rumreiten, ist aber doch auch, wenn es Herausforderungen oder wenn Gebärende das Gefühl haben, ich werde für mich da nicht gut betreut. Ihr seid ein Maximalversorger. Die Medizinische Hochschule ist ein Level 1 Zentrum, auch was die Geburten angeht. Das heißt, wenn es wirklich Komplikationen gibt, ist man in der Medizinischen Hochschule gut aufgehoben. Das kann ja aber auch bedeuten, dass gerade eine Frau in die MH kommt, ihr Kind normal gebären möchte und dann kommt ein Notfall. Und auf einmal ist diese Frau vielleicht, fühlt sich auf einmal nicht mehr so betreut, fühlt sich auf einmal vielleicht doch allein gelassen. Dann gibt es ja Pflegenotstand, dann gibt es vielleicht ja auch Sachen, wo die Zeiten einfach nicht ausreichen. Es liegt nicht immer an den Betreuern, das System ist auch eine große Herausforderung, auch für dich als Hebamme und Leitnehmer. Du hattest im Vorfeld gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir diesen Podcast machen können. Ich hatte so viel zu tun, ich hatte so viel zu kämpfen mit organisatorischen Dingen. Brauchen wir mehr Hebammen?
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Hebammen. Und das Allerschönste wäre es, wenn wir wirklich eine 1-zu-1-Betreuung anbieten könnten, dass wirklich für eine Frau wirklich nur eine Hebamme zuständig wäre. Wir sind gerade in der MHH groß am Aufbauen. Wir haben dieses Jahr wirklich, mittlerweile konnte ich viele Kollegen neu einstellen und wir sind während der Einstellung. Wir haben auf jeden Fall aus unserem ersten Studiengang Kollegen rekrutieren können und es wäre wünschenswert, wirklich für jeden, der Geburtshilfe betreibt, für jede Hebamme in jedem Krankenhaus, dass eine 1-zu-1-Betreuung möglich wäre. Aber falls es zu diesem eben so eine Situation kommt, wo die Frau vielleicht, die ganz normale Frau, die eine natürliche Geburt sich wünscht, nicht eben die Zeit bekommt, weil ein Notfall eben dazwischen gekommen ist, dann können wir auf jeden Fall hinterher Gespräche anbieten. Während den Visitenzeiten auf der Mutter-Kind-Station kriegen die frisch gewordenen Müttern immer auf jeden Fall den Hinweis, dass sie sich gerne melden können, wenn sie noch Gesprächsbedarf haben, entweder mit der Hebamme, die sie entbunden hat, oder auf jeden Fall mit mir. Ich habe immer Zeit für die Frauen. Ich nehme mir die Zeit, genauso das ärztliche Team, auf jeden Fall der stellvertretende geburtshilfliche Abteilungsleiter, der begleitet mich meistens während dieser ganzen Gespräche und wir versuchen dann gemeinsam mit dem frisch gewordenen Elternpaar die Situation aufzuklären oder auch die Geburt. Ja, vielleicht mal nochmal zu evaluieren.
Ja, das ist ja auch wichtig, weil nur so könnt ihr euch ja auch weiterentwickeln. Und das, da kommen wir später nochmal zu, nämlich auch zu dem Studiengang Hebammenwissenschaft, den die MHH ja auch anbietet. Mhm. Und man kann natürlich auch sagen, dass alle Gespräche, die Mütter nach der Geburt oder auch deren Angehörige, wenn da Bedarf ist, ist natürlich alles vertraulich, ganz klar. Ja. Ne? Und da muss niemand Angst haben. Aber du hast das gesagt, ihr könnt eigentlich aus den eigenen Kräften schöpfen. Ich habe mal geguckt, ob die Zahlen noch stimmen, musst du mir sagen. Aber es gibt, glaube ich, 11 Ärztinnen und Ärzte, 35 Hebammen, die sich um werdende Eltern und Mütter und Gebärende einfach kümmern. Das ist ja auch ein hohes Maß an Sicherheit, was in der Medizinischen Hochschule da vermittelt wird. Das haben andere auch, das muss man sagen. Die MHH ist ja nun nicht das einzige Klinikum, was das hat. Ja. Aber in der Gesamtheit der Dinge ist die MHH schon nicht nur Vorreiter, sondern sticht auch heraus, was die grundlegende Versorgung von Patientinnen und Patienten, aber eben auch von werdenden Eltern einfach mal unterstützt, kann man so sagen. Ne? Die MHH ist da schon ein großer, ein wichtiger Meilenstein in der Versorgung auch Gebärenden.
Auf jeden Fall. Also die Zahlen kann ich korrigieren. Ärztetechnisch sind es auf jeden Fall viel mehr und auch wir Hebammen, jetzt sind wir schon an knapp 40 Hebammen und die Einstellungen gehen weiter, also die positiven Zusagen sind auf jeden Fall da. Und ja, wir sind schon tatsächlich ein bisschen anders. Wir sind ein universitäres Zentrum, ein Perinatalzentrum mit der höchsten Versorgungsstufe, ein Level-1-Zentrum.
Kannst du kurz mal erklären, ich bin nicht so vom Fach, ne, was man sich und die Zuhörenden darunter vorstellen können, was bedeutet das eigentlich?
Für uns steht an der ersten Stelle und hat die oberste Priorität auf jeden Fall, dass wir von der medizinischen Seite die höchste medizinische Versorgung von Müttern und Kindern anbieten können. Unsere Betreuungs- und Therapiekonzepte sind evidenzbasiert und orientieren sich an den Leitlinien. Die Sicherheit von Mutter und Kind steht bei uns an der ersten Stelle. Und auf jeden Fall versuchen wir allen Kindern und Eltern, neben der bestmöglichen medizinischen Betreuung, aber auch das Individuelle zu vermitteln, sie mit einzubeziehen in die Entscheidungen, angepasst individuell auf deren Situation. In den vielen Gesprächen, Vorgesprächen, in den speziellen Risikosprechstunden versuchen wir gemeinsam mit dem aus den medizinischen Aspekten, mit denen ein Geburtsverlauf, einen Geburtsprozess auch gemeinsam zu erstellen, damit deren Bedürfnisse und auch Wünsche unter anderem auch erfüllt werden können neben der medizinischen Versorgung. Bei den risikobehafteten Schwangerschaften bieten wir neben unserer Pränatalmedizin auf jeden Fall viele spezielle Sprechstunden an, wo die Eltern sich melden können. Seit 2 Jahren bauen wir aus unsere Zwillingsrisikosprechstunde und unsere Beckenendlagesprechstunde, wenn das Baby zum Beispiel mit dem Po nach unten liegt. Und dafür sind wir auch die Ansprechpartner Nummer 1. Und man darf nicht vergessen, in so einem Zentrum muss die Versorgung immer gewährleistet sein. Das heißt, das Personal muss auch gut geschult sein und auch viele Kompetenzen besitzen. Und dazu ist es auch auf jeden Fall wichtig, dass man viele Fortbildungen anbietet, dass man auch Teams-Training, auf jeden Fall geburtshilfliche Notfälle übt, was wir auch regelmäßig machen. Wir üben die geburtshilflichen Notfälle und somit bauen wir ein Sicherheitsnetz auf, welches immer im Hintergrund da ist und sofort greifen kann, wenn es gebraucht wird.
Du hast wichtige Worte gerade genutzt, die für Leute, die sich damit vielleicht noch nicht auskennen oder nur so ein bisschen haben, immer sehr gefährlich klingen, nämlich Risiko. Kannst du mal erklären, was sind denn Risiko? Was ist denn risikoarm? Was ist denn eine natürliche Geburt? Ich glaube, da gibt es auch draußen immer eine Art des Verständnisses, die manchmal mit der Realität nicht so zutrifft. Oder aber auch umgekehrt, wo man sich viel mehr Sorgen macht, wenn man das Wort Risiko hört. Ne? Das ist ja auch nicht, also wo Ängste geschürt werden, obwohl das gar nicht möglich ist. Kannst du uns das kurz erklären?
Auf jeden Fall. Also erstens muss man sagen, dass sich alle Eltern eine risikolose, eine normale, natürliche Geburt wünschen. Das ist der größte Wunsch von allen Eltern. Und auch wir Hebammen oder besser gesagt das gesamte geburtshilfliche Team wünscht allen werdenden Eltern so eine natürliche Geburt ohne Komplikationen. Wir wünschen das allen von Herzen. Nicht immer ist aber der Fall, dass eine Geburt oder eine Schwangerschaft auch ohne Risiken verlaufen. Und Risiko heißt, dass auf jeden Fall eine medizinische entweder Intervention oder ein medizinischer Eingriff
notwendig ist.
Notwendig ist.
Das heißt, so ein Eingriff, dann versteht der Laie Kaiserschnitt.
Nein, das nicht. Also schon alleine mit die Frauen konfrontieren uns mit verschiedenen Krankheiten. Entweder haben sie zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes, also
Zuckererkrankung, nicht selten ist, ne? Was ja passieren kann.
Richtig.
Was
und kann. Dafür gibt es auch spezielle Sprechstunden. Und wenn die Frauen gut beraten und betreut werden, können auch diese Risikoschwangerschaften erfolgreich verlaufen.
Also auch wieder Informationen wichtig.
Richtig.
Informationen kann ich kriegen, Informationen kann ich in der medizinischen Hochschule kriegen.
Auf jeden Fall.
Ich gucke auf die Homepage, dort sind Links dabei, dort sind Telefonnummern dabei und wie gesagt, diese Sprechstunden gibt es regelmäßig. Man kann euch jederzeit kontaktieren, um diese Informationen zu kriegen.
Immer, 24 Stunden rundum und 365 Tage im Jahr auf jeden Fall.
Aber nochmal, dieses sorgenfreie Geburt. Was sind denn so Dinge, wo ihr sagen würdet, informiert euch, wir klären euch auf, dann muss ich das auch, dann habe ich ein anderes Gefühl auch als Angehöriger oder auch als werdende Mutter, was da gerade passiert. Das ist sehr wichtig. Du hast zum Beispiel auch Beckenendlage, solche Sachen. wissen, das weiß man doch vorher, oder sind das Dinge, die eben sich auch entwickeln können unter der Geburt?
Also es können sich auch natürlich Dinge unter der Geburt auf jeden Fall entwickeln, zum Beispiel ein Herztonabfall. Es kann zum einen Herztonabfall unter der Geburt kommen und vielleicht, wenn sich das Baby nicht rechtzeitig innerhalb von wenigen Minuten wieder erholt, dann muss man schon auf jeden Fall intervenieren, indem man vielleicht die Wehe gerade unterbricht mit einem Medikament. Das sind zum Beispiel so Beispiele, die unter der Geburt auftreten können, oder dass das Käppchen nicht voranschreitet, also nicht tiefer tritt, dass es geboren werden kann, dass man mit verschiedenen Geburtspositionen versucht, praktisch mit Schaukellagerung das Kind, wie sie schon sagt oder erklärt, runterzuschaukeln. Das kann unter der Geburt auftreten, aber die meisten Geburten sind wirklich ganz natürliche Geburten und verlaufen auch ohne medizinische Intervention und ohne Eingriffe.
Du hast was ganz Wichtiges zu Beginn unseres Gesprächs schon angesprochen, diese Empathie. Jetzt stelle ich mir vor, du bist Hebamme, natürlich, du hast Support von Ärzten, Medizinern, aber du bist der erste Ansprechpartner für die Frau, die dort liegt. Die hat Schmerzen, der geht es vielleicht nicht gut, dann kommt es zu so einer Intervention, Herztonabfall. Dann musst du ganz schnell reagieren. Du musst entscheiden, hole ich den Arzt, hole ich nicht, was passiert dort. Gleichzeitig hast du dort einen Menschen, die ja in dem Augenblick, ich glaube, was Schlimmeres gibt es ja kaum. Für eine Frau, die gerade ein Kind kriegt, auf einmal läuft was schief. Das heißt, nicht nur dieses Kind hat vielleicht im Augenblick ein kleines Problem, was ein großes werden kann. Ich wage mir gar nicht auszumalen, wie die Person, die dort vor euch ist, auch in einer Position, ja, nackt, entblößt, sehr intim. Wie kriege ich das wirklich hin als Hebamme? Diese Person in dem Augenblick auch zu informieren, ihr Ruhe zu vermitteln, ihr Zuversicht zu vermitteln, gleichzeitig diesen ganzen komplexen medizinischen Ablauf. Das stelle ich mir als richtig, richtig herausfordernd vor, Halina.
Wir entwickeln uns selbst in dem Beruf und mit jeder weiteren Geburt, die wir betreuen und begleiten, wächst man und man wächst auch mit den Aufgaben. Und das, was ich schon vorhin erwähnt habe, wir sind ein großes Team an Hebammen und auch in den jeweiligen Schichten sind wir zumindest immer zu viert da und wir üben diese Notfälle. Und das wäre eben auch so ein kleiner Notfall, wenn die Herzen runtergehen und ich brauche auch auf jeden Fall die Unterstützung. In diesem Moment als betreuende Hebamme habe ich die Möglichkeit, einfach auf Knopfdruck mir Hilfe zu holen. Und das Team, mit dem ich das auch regelmäßig übe, über eben diese Notfälle, es weiß auf Anhieb, was los ist, wenn sie den Raum auch mit betreten. Ich bin eben dann an der Seite der Frau und versuche ihr eben die Situation zu erklären, auf sie einzureden, ihr Sicherheit zu vermitteln. Und die anderen, die dazukommen, meine Kollegen und auch aus dem ärztlichen Dienst, die da sind, die sind eben für die anderen Aufgaben verantwortlich, Aufziehen von Medikamenten oder Verabreichen von Medikamenten. Wir klären immer die Frauen auf, also mit dem Zuspruch, mit der Beruhigung, mit der Vermittlung von Sicherheit erkläre ich auch, was demnächst passieren wird, dass ich mir Hilfe hole, dass gleich vielleicht 2, 3 Kollegen noch reinkommen, dass wir den Patienten vielleicht mal ein Medikament verabreichen, so dass sie bis zu diesem Moment des Eintreffens der anderen Kollegen auch auf jeden Fall weiß, was gleich passiert.
Was mir so durch den Kopf kam, ihr seid ja der ganz spezielle Fall, wo dieser menschliche Faktor, dass derjenige bei Bewusstsein ist, das alles mitgekriegt und dem, wer auch wissen will, was passiert hier, diese psychische Herausforderung, ja wirklich etwas ist, was im Medizinwesen, in der Hebammenwissenschaft enorm nochmal wichtig ist, ne? Dass da eben der Patient nicht einer ist, der einen Beatmungsschlauch drin hat und ein Tuch vorm Gesicht, sondern ich kriege den Menschen in einer seiner ja, schönsten, aber auch verletzlichsten Momente mit. Muss man ein besonderer Mensch sein, um das zu können? Oder umgekehrt gibt es auch Leute, die zu dir gekommen sind und das auch nach einer Weile gesagt haben, Halina, die packe ich so nicht?
Nein, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Also in der ganzen Karriere als Hebamme und gerade als leitende Hebamme hatte ich keine Kollegen, die den Job aufgegeben hat, nur weil sie es nicht packt, aus der emotionalen, auf der emotionalen Ebene.
Als Mann frage ich mich natürlich, ist es von Vorteil, wenn man Hebamme ist, du hast gesagt, du hast Kinder, viele Hebammen, mit denen ich schon auch in der MH haben, selber auch Kinder. Ist das ein Vorteil, selbst eine Geburt erlebt zu haben, um Menschen, die auf dem Weg der Geburt sind, selbst ein Kind auf die Welt zu bringen, dass auch vielleicht die Frau, die oder die gebärende Person, die vor einem liegt, eben weiß, wenn du sagst, ich habe selber Kinder, ist das tatsächlich noch ein Vorteil und vielleicht auch ein Grund, warum es so wenig Männer, zumindest in Deutschland, so wenig Männer im Hebammentum gibt?
Ich glaube nicht. Also es ist Hebamme zu sein, ist klar, von Anfang an Frauenwerk. Es ist verbunden mit originären Tätigkeiten. Ja. Und ich glaube, auch Hebammen brauchen sehr viel Geduld, sehr viel Ausdauer. Und das ist etwas, was den Männern auf jeden Fall schon mal fehlt, das schon vorweg.
Das könnte sein, ja. Was zeichnet denn die MAH als Geburtsklinik nochmal besonders aus?
Neben der normalen Geburtshilfe, neben den normalen, natürlich verlaufenden Geburten, sind wir im Level 1 Zentrum mit der bestmöglichen Medizin. Wir erfüllen alle Anforderungen mit den fachlichen Kompetenzen, wenn es eben um die Mitarbeiter geht, aber auch mit der geburtshilflichen Ausstattung. Wir können alle Neugeborenen, alle Risikoschwangerschaften und alle Frühgeburten versorgen. Wir sind ein der zweitgrößten Pränatalzentren in Niedersachsen. Und klar, mit diesen Trainings, die machen schon ganz viel aus. Vor ein paar Jahren hat Professor von Keisenberg das interdisziplinäre Training im Prompt nach Deutschland geholt. Und
also ein ganz wichtiger Schritt, ne?
Richtig,
dass man eben nicht mehr nur auf sich guckt, sondern wirklich rechts und links interdisziplinär, also fachübergreifend auch zu gucken.
Ganz genau, da sind wir Hebammen, unsere Ärzte, das ist unsere OP-Pflege ist dabei, Anästhesisten, Kinderkrankenschwestern und unsere Kinderärzte, also die Neonatologie insgesamt. Alle sind bei den Trainings dabei. Wir kriegen erstmal in den Vormittagsstunden die Theorie vermittelt und nachmittags üben wir wirklich die geburtshilflichen Notfälle. Und dieses Zusammenspiel eben an der Theorie und Praxis gibt uns die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, die Kompetenzen weiterzuentwickeln, in Kommunikation zu bleiben und vor allem fördert das Zusammenspiel zwischen uns. Und somit können wir auch für die bestmögliche Versorgung eben sorgen.
Dennoch hat man das Gefühl, dass so unter der Hand manchmal so gesagt wird, na, zur Geburt in die MAH, ich weiß nicht, das ist so ein großes Krankenhaus, das ist so steril, da ist man nicht der individuell, das ist so groß, geh mal woanders hin. Also so ein bisschen auch diese Vorurteilsbasis. Ärgert dich das? Weil alles, was du erzählst, eben gerade ist ja Fakt, das unterstützt ja die werdenden Eltern. Ärgern dich solche Mythen, vielleicht auch Vorurteile, die gar nicht der Wahrheit entsprechen? Was entgegnest du darauf, wenn du sowas mitkriegst?
Ja, es ärgert einen schon, weil wir kriegen das schon auch durch unsere Gebärende mit, gerade bei den Informationsarmen. Also da werden auch diese Fragen immer gestellt, die von extern auf jeden Fall bei den werdenden Eltern schon mal Ängste sorgen und Unsicherheiten in der MAH zu entbinden. Und ich sag immer, man muss sich das Ganze angucken, man muss sich auch ein bisschen darüber informieren.
Also wie überall im Leben, ne?
Richtig.
Nicht hören, sondern sich selbst überzeugen.
Weil wir haben primär erstmal ganz normalen Kreißsaal, der mit vielen Geburtsräumen ausgestattet ist, der ganz viele auch unterstützende Sachen für die Geburt vorhält. Wir haben alles Mögliche an zum Beispiel Petsibälle, Sprossenwände, wir haben ein schwenkbares Tuch. Auch bei uns können die Frauen in verschiedenen Positionen, Gebärpositionen entbinden. Wir versuchen sie dazu zu ermutigen, wir versuchen sie auf jeden Fall dazu zu motivieren. Die können jegliche Bewegungsarten, die können sich frei bewegen praktisch in Räumlichkeiten. Wir haben auch kabellose Herzton-Überwachung auch auf jeden Fall in Geburtsräumen da. Und ich würde am liebsten sagen, alle, die diese Vorurteile treffen oder auch die so über uns MH sprechen, die sollten bei uns vielleicht mal hospitieren oder sich auch besser informieren, weil im Vordergrund ist für uns die normale Geburtshilfe, steht für uns die normale Geburtshilfe neben der Möglichkeit der bestmöglichen medizinischen Versorgung. Und viele Frauen fragen immer, warum sollte ich bei Ihnen entbinden? Weil eigentlich verbinden Sie die MH mit Forschung und Lehre. Sie denken sich immer, wenn sie zu uns kommen, dann sind ganz viele unzählige Studierende immer rundum da und kommen zu jeglichen Untersuchungen mit dazu. Und das ist nicht der Fall. Klar, mit den Hebammenwissenschaften werden wir jetzt auch hin und wieder mit Studierenden von Studierenden begleitet, die nehmen wir auch mit. Es ist immer aber mit Einverständnis der werdenden Eltern und es ist immer nur eine Studierende da, die eine Hebamme betreut. Und auch ganz wichtig an der Stelle ist zu sagen, dass nicht immer, wenn die MH betreten wird, sofort medizinische Interventionen oder Eingriffe passieren. Erstmal fördern wir die natürliche Geburt natürlich.
Das ist die Frage, auf die ich hinaus will. Alles, was du erzählt hast, zahlt ja darauf ein, auf diesen Begriff der natürlichen Geburt, dass Frauen eben auch frei sind in ihrer Entscheidung, das zu tun. Aber das sind ja alles so Mythen, die, mit denen ihr konfrontiert werdet, die ja eure Arbeit dann ja auch nicht leichter machen. Wir hatten vorher von Vertrauen gesprochen. Ne? Wie ist das, dieses Vertrauen dann immer aufzubauen?
Wir versuchen das schon wirklich ganz rechtzeitig in den Informationsabenden oder in den ersten Gesprächen, wenn wir auf die Eltern, wenn wir die Möglichkeit haben, auch die Eltern kennenzulernen, zum Beispiel über unsere Elternschule, Elternuni oder auch in den Risikosprechstunden oder auch einfach bei der Anmeldung, wenn wir merken, die werden Eltern, die Gebärende hat sich vorbereitet, schickt uns einen Geburtsplan. Da merkt man, dass sie sich mit dem ganzen Geburt schon auseinandergesetzt hat, dass da ganz viele Punkte aufgeschrieben werden, die überhaupt nicht auf uns zutreffen. Wir gerade so, nehmen wir ein Thema Dampfschnitt oder Wehentropf zum Beispiel, ja, da sind medizinische Interventionen, die erstens eine Aufklärung brauchen, eine Zustimmung der Patientin brauchen und auf jeden Fall begründet sein müssen.
Nehmen wir mal wirklich an, du hast Schmerzen, dann kommt eine medizinische Person, die hat vielleicht auch noch einen Mundschutz auf und die sagt jetzt, müssen wir einen Dammschnitt machen. Dann würde ich denken, okay, wenn die mir das sagen, dann muss das sein. Wie schaffe ich es eigentlich, Menschen in einer Situation, in der sie wirklich vielleicht in einer Ausnahme, auch psychischen Ausnahme sind, so zu informieren, dass sie verstehen, wo sie zustimmen und ihnen ja vielleicht auch die Möglichkeit geben zu können, nicht zuzustimmen. Das stelle ich mir doch als Herausforderung vor. Kannst du das beschreiben?
Es ist auf jeden Fall schon, die Vorarbeit ist getan. Es gibt sehr, sehr wenige Frauen, die heutzutage vorweg keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben. Die Frauen sind aufgeklärt.
Kurze Frage, den kann ich auch in der MH machen? Ne?
Auf jeden Fall.
Geburtsvorbereitungskurs.
Kann ich gleich nochmal drauf hinkommen. Aber die Frauen sind sehr aufgeklärt, sie sind belesen und haben meistens schon eine Hebamme für die Nachsorge später kontaktiert. Mit der führen sie auch das erste Gespräch. Und da sind eben auch wirklich Interventionen, die sie im Vorfeld schon erfragt haben. Das heißt also, wenn eine Frau zum Beispiel bei uns in der MH, bei einer der Kollegen, den Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat, die weiß auch, wann ein Dammschnitt zum Beispiel notwendig ist, wann die Indikation da ist. Und das bedarf keine richtigen Diskussion dann unter der Geburt, sondern man erwähnt das, man klärt das kurz ab und dann sind sie auch einverstanden. Gerade kurz vor der Geburt, wenn der Dammschnitt, bleiben wir jetzt bei dem Dammschnitt, wenn der tatsächlich notwendig ist, ist die Frau auch in so einer emotionalen Phase, in der sie auch selber möchte, dass das Kind entweder schneller oder jetzt sofort geboren wird. Und die Zustimmung ist da, aber die Aufklärung, die wirklich ausführliche Aufklärung, die ist schon im Vorfeld gelaufen. Da braucht man nicht mehr viel zu erzählen.
Beziehungsweise kann nochmal im Nachhinein, du hattest das am Anfang erwähnt, in einem Nachgespräch, was ihr immer aktiv sucht, eben auch nochmal erklärt werden und sagt, wir haben das gemacht, weil. Also, dass die Person, die dann einen Eingriff hat, wie auch immer hatte, einfach nochmal das Gefühl hat, ich habe verstanden, was dort passiert ist und das war notwendig im Sinne der Gesundheit des Kindes und beziehungsweise auch meiner Gesundheit, dass es keine weiteren Komplikationen gibt. Das ist ja, denke ich, das Wichtige.
Absolut. Im Vorfeld, aber auch hinterher. Und wir haben uns auch nochmal mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt, weil manchmal tatsächlich kommt man, ist die Zeit nicht da, um, wenn man im Vorfeld das nicht geschafft hat, nochmal mit der Patientin zu besprechen, dass wir tatsächlich in eine Papierform für die Frauen was vorbereitet haben. Das nennt sich geburtshilfliche Maßnahmen. Das sind alle so medizinische Interventionen beschrieben wie mögliche Dammschnitt, mögliche Wehentropf oder auch die vaginale operative Möglichkeit der Entbindung. Und wenn die Frauen die Zettel auswendig bekommen, können sich durchlesen und in aller Ruhe gehen wir dann nochmal vor der Geburt die ganzen Punkte durch, sodass sie auf jeden Fall immer im Vorfeld gut aufgeklärt sind.
Wichtiges Thema vielleicht mal so nebenbei ist, diese Informationsbroschüren, das weiß ich, gibt es ja auch in vielen Sprachen. Ne? Also ihr, ne, genau. Man muss ja. Das einfach sagen.
Auf jeden Fall,
die MHH ist ein großes Klinikum, da kommen eben auch Menschen hin, die vielleicht aus anderen Ländern kommen, aus anderen Kulturen kommen, vielleicht die deutsche Sprache noch nicht so gut können. Ihr klärt wirklich auch in vielen Sprachen auf. Ne? Also
auf jeden Fall.
Das ist eben auch interkulturell und multikulturell. Ich würde gerne nochmal dazu kommen, zu diesem Vorurteil, wo du gesagt hast, ja, die MHH ist ein Lehrkrankenhaus, Forschung ist natürlich an einer medizinischen Hochschule ganz wichtig. Und du hast natürlich gesagt, natürlich stehen da nicht 15 Studierende um einen rum und gucken einem zu. Aber ein wichtiger Punkt ist ja eben auch, dass mit den gestiegenen Anforderungen an eine Geburt, an die Hebamme, natürlich auch der Beruf aufgewertet wird und dahingehend die Medizinische Hochschule Hannover ja den Studiengang Hebammenwissenschaft anbietet. Kannst du mir erklären oder den Leuten, die zuhören und vielleicht schon in der Hebammenausbildung sind oder Hebamme sind und sagen, Mensch, habe ich schon mal gehört, was hat es mit diesem Studiengang auf sich? Was beinhaltet das? Wer kann das machen?
Also es gibt auf jeden Fall Voraussetzungen, die müssen erfüllt werden. Für die Ausbildung der Hebamme vor ein paar Jahren konnte sich praktisch jeder, der einen erweiterten Realabschluss hatte, konnte sich bewerben. Und für das Studium, es ist ein duales Studium, welches den theoretischen Teil mit dem praktischen verbindet, braucht man entweder eine Hochschulreife oder eine Fachhochschulreife oder eine dreijährige vergleichbare Ausbildung, zum Beispiel Gesundheits- und Krankenpflegerin oder anästhesietechnische Assistenten mit dreijähriger Berufserfahrung oder aber auch vom Ausland zugelassene
Ausbildung, das muss ich zertifiziert haben. Warum gibt es den Studiengang? Warum reicht die Ausbildung Hebamme nicht mehr aus? Du hattest so ein paar Sachen schon angesprochen. Die Komplexität der Geburt im medizinischen, im psychologischen Bereich, das Wissen drumherum ist so komplex geworden, dass es eben auch studiert werden kann, studiert werden muss. Welche Vorteile bringt es mit sich?
Auf jeden Fall schließt dieser Studiengang an die vorherige Berufsausbildung zur Hebamme an die EU-Richtlinie an. Und somit wird das auch in der EU auf jeden Fall jetzt schon anerkannt. Endlich wird das hohe Niveau, auf welchem wir Hebammen arbeiten, wiedergespiegelt. Die Professionalisierung unseres Berufes wird im Vordergrund gebracht. Und auf jeden Fall der theoretische Teil, den jetzt die Studierenden vermittelt bekommen, lehnt sehr an den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich glaube, mit diesen Erkenntnissen, wenn man dann in die Praxis geht, können wir auch den ganzen Anforderungen, die die Gesellschaft heute mit sich bringt, die werden Eltern oder auch Gebärende auch haben, gerecht werden.
Ist das etwas, wo du sagst, ja, da wird mein Beruf, den du liebst, sonst wärst du nicht über 30 Jahre drin, auch nochmal aufgewertet, dass das endlich der Fall ist, dass man eben nicht mehr sagt, ja, eine Hebamme, die begleitet ja nur die Geburt, wenn es ernst ist, kommt der Arzt und die hilft einem sowieso nur beim Durchhecheln. Dass es eben wirklich auch der Mythos ist, dass die Leute gar nicht wissen, wie viel und wie hoch die Verantwortung ist, die Hebammen eigentlich tragen.
Ganz genau. Die Professionalisierung wird wirklich vorangetrieben und darum geht es uns auch, dass unsere Arbeit auch anerkannt wird, dass die Wertschätzung auf jeden Fall zurückkommt für unseren Beruf.
Wir haben vielleicht mehr über Vorurteile und Kritik und vielleicht Herausforderungen gesprochen, als man das vielleicht muss, aber es gibt ja auch noch immer diese Konfrontationen. Wenn es nicht schnell genug gibt, dann muss es einen Kaiserschnitt geben und in so einer Klinik wie der MHH, da wird bestimmt dann gleich immer schnell ein Kaiserschnitt gemacht. Stimmt, wie viele Vorurteile, auch nicht so, ne?
Nein, absolut nicht. Wir sind besonders stolz auf unsere niedrige Kaiserschnittrate. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr im Vergleich bundesweit wirklich knapp über 30% gehabt und bundesweit waren die Zahlen sogar noch größer. Und in diesem Jahr haben wir gerade letzte Woche auch nachgeguckt. Wir haben jetzt am letzten Freitag die 1000. Geburt okay. gehabt in der MH und unser Kaiserschnittrate liegt tatsächlich bei nur 29%. Und man darf nicht vergessen, dass wir ein Haus der Supramaximalversorgung sind, mit der höchsten Versorgungsstufe, wo von vornherein schon viele kranke Frauen und kranken Kinder die Indikation zum einen Kaiserschnitt mitbringen.
Ja, das heißt, diese 29% sind wirklich schon
alle mit drin.
Alle berechnet. Mit drin. Und Richtig. Die Frauen, die Teil dieser Kaiserschnittquote sind, wissen wahrscheinlich schon im Vorfeld, dass es einen Kaiserschnitt geben kann. Und eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass es ihn geben wird. Das heißt, das sind jetzt keine Dinge, die spontan während der Geburt entschieden werden, oh, meine Schicht ist gleich zu Ende, jetzt schneide ich mal. Nein, das sind in hohem Maß eben Dinge, die im Vorfeld bekannt sind. Was also im Umkehrschluss bezeugt, wenn man mal diese Fälle, wo es medizinisch wichtig ist, dass ich diesen Kaiserschnitt mache, ist es sogar eher so, dass in einem hohen Maß in der MAH eben eine natürliche Geburt stattfindet.
Richtig, ja. Ganz genau. Wir können es ausreizen. Ne? Wir mit dem, gerade mit dem Sicherheitsnetz und mit den vielen Kompetenzen und Ausstattung, die wir haben. Wir können tatsächlich bis zur letzten Sekunde abwarten, bevor man eben dann letztendlich einen Kaiserschnitt machen müsste, wenn es wirklich in diese Richtung hinauslaufen sollte.
Das ist das medizinische Fazit eben so, dass Frauen, die zu euch in die MH kommen wollen, dort entbinden wollen, eben jeweils, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, wirklich diesen Begriff der natürlichen Geburt durchaus haben können. Sollte es dann aber nötig sein, dass es ihn gibt, ist eben die medizinische Hochschule durch das hohe Niveau, durch den hohen Ausbildungsgrad, aber eben auch als Level-1-Zentrum, das ist dann vorgeschrieben, ne, wie die aussehen sollen, ein sehr, sehr sicherer Ort, um ein Kind zu kriegen. Und es ist auch ein schöner Ort, um die Kinder zu kriegen, weil du hattest das schon angesprochen, es gibt unterschiedlich Kreissäle, unterschiedlich bunt, das weiß ich, also ich hatte mir das mal angeguckt. Und es ist vor allen Dingen auch ein Bereich, ja, wo viele Hebammen, viele Mitarbeitende sich um das Wohl der ja, werdenden Eltern und auch des Kindes kümmern.
Richtig. Wir bieten allen Frauen und Kindern alles Mögliche an, vor allem aber Sicherheit, die sie brauchen.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist seit über 30 Jahren in der Geburtshilfe tätig. Was sind für dich, auch wenn du jetzt leitende Hebamme bist, na klar, wenn du musst auch bei deiner Geburt dabei sein, wenn es die Situation erfordert, wenn zum Beispiel krankheitsbedingt Leute nicht da sind, dann bist du auch noch da. Was sind für dich so die größten Unterschiede, wenn du mal zurückgehst, Halina vor 30 Jahren und die Halina vor 30 Jahren würde sich jetzt einschreiben für die Hebammenwissenschaft. Was sind da so die größten Unterschiede? Was würde dich vielleicht am meisten verblüffen, was heute ganz anders ist als früher oder was war früher anders als heute?
Also sind die Bedingungen, unter denen sie lernen oder studieren. Ne, man muss dann auch studieren sagen, weil heutzutage kann man den Beruf nicht mehr erlernen, sondern man muss den studieren. Und die sind fantastisch. Also ich würde mich nochmal sehr gerne zurückversetzen wollen und würde das gerne nochmal diesen Beruf studieren. Alleine für den praktischen Teil, die Vorbereitung, die haben tolle Skills-Labs, wo sie wirklich ohne Patienten, bevor sie in die Praxis zu uns kommen, um eben auch den praktischen Teil zu erlernen, können sie schon wirklich an Modellen üben. Die kriegen einen theoretischen Teil vermittelt, der evidenzbasiert ist, der nicht einfach nur mit dem Stand der Lehrhebamme den sie uns damals vermittelt hat,
sondern eben bekommen, wissenschaftliche Forschung.
Sondern ja. Genau, die wissenschaftliche Erkenntnisse werden tagtäglich praktisch erneuert und somit kriegen sie das auch vermittelt. Und es wird auch, denke ich mir, irgendwann in ein paar Jahren so weit sein, dass die Hebammen, die den Beruf nur erlernt haben, dass sie auch sagen, wir lernen auch ganz, ganz oft und ganz viel von unseren neuen Kollegen.
Ja, weil der Stand der Wissenschaft
sich,
ne,
richtig,
sich auch
richtig,
entwickelt.
Dass sich ergänzt. Klar, an der MHH sind wir die ganze Zeit am entwickeln unseren Fachkompetenzen und vertiefen von dem, was wir können, eben aufgrund von dem hohen medizinischen Niveau. Aber ich denke mir, das wird irgendwann so weit sein, dass wir Älteren oder ich benutze nicht gerne den Begriff ältere Hebammen.
Erfahrenerin.
Erfahrene Hebammen, genau. Dass wir sagen, also es ist toll, wie sie das heutzutage die Möglichkeit haben zu studieren, erstmal auch mal zu vergleichen. Alleine, wie war das damals, wie ist das heute, wie hat sich die Medizin entwickelt, was wir zum Beispiel vor 20 Jahren angewendet haben, was heutzutage aber nicht mehr zugelassen wird. Alleine diese Entwicklung, diese Erkenntnis, die sofort auch dann umsetzen zu können. Also,
was ist für dich der größte Unterschied von Beginn deiner Arbeitslaufbahn als Hebamme zu jetzt? Würdest du sagen, was sind die Dinge, vielleicht die zwei, drei Dinge, die sich am meisten geändert haben im Vergleich zu heute?
Ich habe immer gesagt und behaupte das auch, dass Hebammen wirklich die einzigen Frauen sind, die konstant selbstbewusst bleiben. Ja, das ist das Größte, glaube ich, was man sich in den Jahren nicht nur aneignet, aber auch wo man die Standhaftigkeit beibehält, dieses Selbstbewusstsein, sich oft behaupten zu müssen in Teams, damit man auch wirklich immer die Wertschätzung und Anerkennung kriegt, auch von klein auf. Erstmal ist man die Hebamme, die frisch ausgelernt hat, bis man dann irgendwann in den Mittelstand kommt, bis zu der erfahrenen Hebamme. In allen Leitlinien, in allen medizinischen Lösungen eben für Notfälle steht, bei Komplikationen soll ein erfahrener Geburtshelfer oder Geburtshelferin herangezogen werden. Es muss nicht unbedingt ein Arzt sein, es kann auch eine erfahrene Hebamme sein. Und das ist eben etwas, wo man heute, auch mit dem Studium, wo ich mir erhoffe, dass die viel schneller eben auf dem Stand mit der großen oder ausgebauten Erfahrung dabei sein werden. Also das ist einer auch der Unterschiede.
Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen, sagst du. Ne?
Richtig.
Menschenkenntnis wahrscheinlich auch, ne? Weil niemand hat, du weißt vielleicht nicht, ja klar, wenn man sich fragt, wie viele Kinder, dann weißt du es nicht, aber es sind ja dann auch die Mütter, die Väter, tausende und abertausende Menschen in einer Situation erlebt zu haben, die ja wirklich im positiven Sinne ein Ausnahmezustand ist. Ist es das, was dann so wichtig ist, was einen prägt, was einen eben auch ja dieses Gefühl gibt, standhaft zu sein? Wie du das beschrieben hast, dass man diese Erfahrung eben hat und das kannst du nicht im Studium lernen, also du kriegst das Wissenschaft, aber so nah dran wie ihr ist ja sonst eigentlich niemand, ne? Also so, um das so zu sagen. Das ist das, was du meinst, dass das einem, das kann man nicht aus einem Lehrbuch haben, das kann ich nur mitmachen und sehen. Du hast ja dieses Wunder der Geburt, jedes Mal neu.
Man muss sich damit entwickeln.
Genau.
Man wächst damit, man entwickelt sich damit.
Könntest du noch Hebamme sein, wenn du dieses Wunder der Geburt, also dieser Moment, wenn ein Mensch das Licht der Welt erblickt, seinen ersten Schrei tut, gesund natürlich, wenn du merken würdest, das gibt dir nichts mehr, das berührt dich nicht mehr, könntest du noch Hebamme sein?
Nein. Empathie spielt in unserem Beruf ganz große Rolle. Man muss, ich sag immer, es ist nicht nur ein Beruf, für mich ist es auch eine Berufung, Hebamme zu sein. Man muss es nicht nur können, nicht nur fachlich, sondern man muss auch irgendwo dafür ein Stück geboren zu sein. Man ist wirklich, oft kommt man an Grenzen, die man aushalten muss, kann. Und kaum ist eine Situation überwältigt oder diese Situation ist gelöst, eine Komplikation ist gut, erfolgreich praktisch abgelaufen, schon strahlt man wieder und hat man diese extreme Situation vergessen. Es ist ein Können und Aushalten.
Wenn man dir zuhört, merkt man und hört man wirklich, dass das eine Bedeutung hat. Und das finde ich gerade schön bei dir, dass man das so herausfindet und auch bei den Kolleginnen, weil man ja trotzdem sehr oft das Negative hört. Ja, da ist die Geburt nicht so gelaufen, wie ich das wollte und das hier und steril. Aber wenn man sich mit Menschen, so wie du jemand bist, über das Fachgebiet unterhält, und wir haben ja sehr viel fachlich gesprochen, dann finde ich es wirklich herausragend, dass Menschen wie du, die 30 Jahre lang diese Empathie aufbringen müssen, man nicht das Gefühl hat, da ist das Reservoir, der Vorrat irgendwann zu Ende. Es gibt ja auch Menschen, die nur zu eine gewisse Kraft haben, das zu machen. Und dann ist vielleicht auch mal ein Burnout da oder eine Depression da, weil ich es einfach nicht mehr kann. Und ich habe nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen Hebammen, mit denen ich auch schon im Podcast geredet habe, das Gefühl, da ist ein unglaubliches Reservoir und Vorrat an dieser Empathie da. Wo kommt es her?
Ich kann es dir nicht erklären, aber ich liebe meinen Beruf und ich werde es immer wieder machen. Also klar, bevor ich Hebamme geworden bin, macht man sich, ich habe vor 30 Jahren, als ich mich beworben habe, da gab es auf 8 Plätze tatsächlich 400, 500 Bewerber. Und ich hatte das Glück und ich habe mir versprochen, ich werde mehrere Jahre kämpfen. Hauptsache, ich werde auf jeden Fall Hebamme lernen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das die Möglichkeit bekommen habe und ich habe sie genutzt. Und mich ergreift dieser Beruf immer noch. Und oft sage ich, wenn ich dann so im Büro sitze, für mich sind verwaltungstechnische Aufgaben völlig unerfüllend. Also ich gehe unzufrieden nach Hause, auch wenn ich vieles geschafft habe, weil das ist einfach Papierarbeit, das ist Organisation. Und Kollegen, die aus den Geburtsräumen kommen, sagen, oh, da ist gerade ein Mädchen geboren oder das war eben so eine schöne Geburt oder auch eine Geburt mit kleinen Komplikationen, die erfolgreich verlaufen ist, die strahlen und da merkt man, es kann nicht nur einfach irgendein Beruf sein, da muss eine Berufung dabei sein, da gehört viel Liebe, Empathie und alles Mögliche dazu. Jeden Tag steht man auf und freut sich, dass ein neuer Mensch geboren wird, freut sich, unterstützen und begleiten zu können. Und auch wenn ich nicht so regelmäßig jetzt Geburten begleite, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, die Geburt ist für mich immer noch was Einzigartiges. Und ich sage dann oft zu den Kollegen, wenn ich dann gerade so an Feiertagen trage ich mich gerne für Dienste ein, damit auch die Mütter zu Hause bleiben können. Das ist für mich eine Selbstpflege, wenn ich eine Frau unter der Geburt betreuen kann. Es sind besondere Momente und es ist mir egal, ob auch vielleicht die Frau, manche Frauen sind nicht anstrengend, aber stellen schon sehr viele Herausforderungen und fordern ganz viel von uns, was überhaupt nicht so möglich ist, das Ganze zu ermöglichen, weil wir eben aus medizinischer Sicht irgendwo mit kleinen Interventionen schon eingreifen müssen. Und man versucht das Bestmögliche. Und wenn am Ende alle strahlen, wenn die werden Eltern lachen, wenn das Kind schreit, gesund ist, dann ist doch die größte Erfüllung da. Und man geht dann nach Hause und freut sich. Und ja, es ist einfach das Schönste.
Liebe Halina, ganz, ganz vielen Dank, dass du heute Gast bei Inside MHH warst. Ich hätte noch ein paar Fragen gehabt, aber ich glaube, so ein tolles Schlusswort, so empathisch. Danke, dass du heute mein Gast warst.
Sehr gerne, vielen Dank.
Was mich sehr beeindruckt hat, war die Kraft, die Halina ausstrahlt. Ihr Satz von der Stärke der Hebammen hat bei mir lange nachgewirkt. Auch wie sehr Halina ungerechtfertigte Mythen und Vorurteile rund um die Geburt ärgern. Und wie wichtig es ihr ist, dass es werdenden Müttern, ihren neugeborenen Kindern und den Angehörigen in der MHH gut geht. Auch wie wichtig es ihr ist, dass der Beruf der Hebamme durch den Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft weiter aufgewertet wird. Wenn ihr Interesse an Halinas Beruf habt, dann informiert euch doch gern auf www.mhh.de/hebammenwissenschaft. Und für alle, die sich über die Möglichkeiten informieren wollen, die die MHH Schwangeren und werdenden Müttern und ihren Angehörigen bietet, schaut gern auf den Seiten des Perinatalzentrums der MHH vorbei. Achtung, langer Link: www.prenatalmedizin-und-geburtshilfe-im-perinatalzentrum. Freut euch auf weitere Folgen aus dem Alltag derjenigen, die jeden Tag dafür sorgen, dass Menschen gesund werden können.